Die personalisierte Medizin ist gerade im Bereich der Krebstherapien, auch wenn man jetzt sich den Aspekt der Immuntherapien ansieht, die ja auch eine Form der personalisierten Medizin sind, also indem man das Immunsystem mobilisiert, hier den Krebs mitzubekämpfen. Die Krebsbehandlung ist ein Bereich, in der die personalisierte Medizin ganz besonders wichtig ist.
Hey, hallo! Willkommen bei den GesundheitsrebellInnen, dem Innovationspodcast des Kurvenkratzer Magazins. Ich bin Florian Lems, Chefredakteur und Kommunikationsberater. Und falls du uns noch nicht kennst, wir sind das Lifestyle-Magazin für Krebsbetroffene und begleiten dich durch alle Aspekte deines Lebens mit der Krankheit. In diesem Podcast blicken wir auf die Zukunft des Gesundheitswesens und fragen uns, welche Innovationen uns in der Welt von morgen begegnen könnten. Du hörst die letzte Folge dieser Staffel und zum Schluss wird es noch einmal richtig spannend. Genau genommen geht es um eine Idee, die nicht völlig neu ist, die sich durch die neuen technologischen Fortschritte aber rasant weiterentwickelt hat. Es geht um personalisierte Medizin. Darunter versteht man eine maßgeschneiderte Behandlung, die nicht nur dein Krankheitsbild berücksichtigt, sondern auch deine individuellen Bedürfnisse. Also eigentlich, was eine gute Hausärztin oder ein guter Hausarzt schon macht, oder? Nur, dass es dabei inzwischen um viel mehr geht als die Kenntnis deiner persönlichen Krankheitsgeschichte. Dank digitaler Technologien, Stichwort künstliche Intelligenz, werden Behandlungen immer präziser. So präzise, dass sie genau auf deine Gene, deinen Lebensstil und sogar deine Umgebung zugeschnitten werden können. Wie weit diese Entwicklung schon ist und was uns noch erwartet, wird uns heute Barbara Preinsack erklären. Sie ist Professorin an der Universität Wien und forscht seit Jahren zu diesem Thema. Barbara, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Florian, danke für die Einladung.
Barbara, du bist Sozialwissenschaftlerin, Vizepräsidentin der österreichischen Plattform für personalisierte Medizin und Vorsitzende der European Group on Ethics. Und berätst in dieser Funktion die EU-Kommission zu ethischen Aspekten im Zusammenhang mit neuen Technologien. Du hast auch ein Buch über das Thema personalisierte Medizin geschrieben. Was fesselt dich so an diesem Thema?
Also zuerst werden sich vielleicht viele Hörerinnen und Hörer fragen, warum ist jemand in der Sozialwissenschaft so an dem Thema interessiert? Also ich bin von der Ausbildung her Politologin und habe mich aber seit mittlerweile mehr Jahrzehnten, als ich es gern wahrhaben möchte, mit Regulierungsfragen im Bereich der Biomedizin und Biotechnologie beschäftigt. Zu Beginn meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich mich sehr stark mit insbesondere mit Biobanken und der Regulierung, der Governance von genomischen Daten beschäftigt. Und da war natürlich der Schritt zur personalisierten Medizin ein sehr kleiner. Ich bin da aber ganz ehrlich gesagt hineingerutscht, forschungsmäßig, weil ich auch dann 2011 die Einladung erhalten habe für die European Science Foundation, eine Initiative zu leiten, die sich in Europa mit personalisierter Medizin beschäftigt. Die Arbeit, die wir da gemacht haben, hat auch die europäischen Förderprogramme unterstützt.
Okay, wow. Also eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere und du bist tief in diesem Thema drin. Bevor wir da weiter eintauchen, möchte ich dich was anderes fragen. Und zwar, wie du weißt, bitte ich meine Gäste ja immer, etwas in die Sendung mitzunehmen. Einen Gegenstand, der etwas über dich oder über das Thema Innovation im Gesundheitswesen aussagt. Was hast du dabei?
Also ich hätte gerne etwas sehr Originelles mitgenommen. Ich fürchte, dass ich habe mich dann für die ehrliche Antwort entschieden und mein Smartphone mitgenommen. Nicht nur, weil es etwas über mich aussagt. Mein Mann beschwert sich immer wieder, dass ich wahrscheinlich wie viele in meiner Generation zu viel Zeit mit meinem Smartphone verbringe. Aber es sagt tatsächlich auch etwas über das Thema aus. Nämlich indem es auf der einen Seite sehr stark individualisiert ist. Also dein Smartphone hat andere Apps drauf, sieht anders aus, hat andere E-Mails natürlich als meines. Zugleich ist es aber auch sehr stark standardisiert. Und das Geschäftsmodell, das die App-Betreiber zum Beispiel verwenden, ist ja dieser Vergleich der individuellen Daten mit den Daten, also der Daten von mir und von dir mit allen anderen. Das sind die Geschäftsmodelle der prädiktiven Analyse, die machen dann die Empfehlungen, welche Musik wir wohl mögen oder welche Nachrichtenmeldungen wir wohl interessant finden. Das passiert eigentlich ähnlich wie jede Form der Personalisierung, auch in der Medizin, immer darauf, dass man zwischen der individuellen Ebene, der Analyse der individuellen Daten und der aggregierten, also der Populationsebene hin und her geht, dass man immer auch die Daten der Individuen mit den Daten vergleichbarer Gruppen vergleicht und daraus Schlüsse zieht. Insofern ist das eine sehr gute Metapher auch für manche Teile der personalisierten Medizin.
Ja, voll. Und wir sind damit auch mitten im Thema drin. Und ich würde gerne starten damit, dass wir vielleicht einmal diesen Begriff klären, also personalisierte Medizin. Was versteht man darunter genau und was ist eigentlich der Vorteil davon?
In der allgemeinsten Form, du hast es bereits erwähnt, ist jede Medizin personalisiert. Nämlich in der Art und Weise, dass ja zwischen Kindern und Erwachsenen unterschieden wird, dass man nach Geschlechtern stratifiziert, also nach Geschlechtern unterscheidet. Eine Frau mit Bauchschmerzen, die 25 Jahre alt ist, wird mal anders behandelt werden, auch in der Diagnose wird anders diagnostiziert, also da wird man an die Diagnose auch anders herangehen als ein Mann mit Bauchschmerzen, der 25 Jahre alt ist. Zusätzlich haben ja immer auch die Ärztinnen und Ärzte, also die vor allem ihre Patientinnen kennen, haben ja auch immer das Wissen über die Patientinnen einfließen lassen. Oder man hat die Patientinnen befragt. Also in dieser Art und Weise war Medizin immer personalisiert, aber wir sehen gerade auch im Fahrwasser des Humangenomprojektes, dessen Ende man 2000 gefeiert hat, man könnte sagen, es war da noch nicht ganz zu Ende, aber 2000 war so ein schönes Jahr. Das war eine weltweite Initiative, ein menschliches Genom zu sequenzieren. Man verwendet den Begriff entschlüsseln. Entschlüsseln ist eigentlich ein irreführender Begriff, weil ja das menschliche Genom nicht ein Text ist, den man einfach lesen kann, wenn man den Code hat. Aber es ging darum, ein menschliches Genom einmal abzubilden und besser zu verstehen. Und nach dieser Initiative gab es auch sehr viel Druck, das viele Geld, das da investiert wurde, zu rechtfertigen. Und man musste dann und man wollte auch Initiativen schaffen, die klinische Vorteile bringen, die klinischen Nutzen zeigen dieses großen Forschungsprojektes. Und Anfang der 2000er gab es dann viele Initiativen, die versucht haben, insbesondere Medikamententherapien an die genetischen Marker, also an die Gene, an die Genmerkmale von Menschen anzupassen. Mhm. Das war aber keine Individualisierung. Es war nicht so, dass man dann Patientinnen und Patienten, also das Genom von Patientinnen und Patienten sequenziert hätte und dann Medikamententherapien darauf abgestimmt hätte. Das wäre auch viel zu teuer gewesen und zu kompliziert. Sondern es ging um Gruppenmerkmale. Man hat gesagt zum Beispiel, also es gab 2004 ein Medikament, das in den USA approbiert wurde, zugelassen wurde, dass man insbesondere für die Gruppe der African Americans zugelassen hat. Weil man gesagt hat, insbesondere Menschen, die eben von afrikanisch-amerikanischer Abstammung sind, bei denen sind bestimmte Merkmale häufiger, die sie dann ein Medikament anders metabolisieren, also anders verstoffwechseln lassen. Das war die personalisierte Medizin der 2000er Jahre. Und um das jetzt etwas abzukürzen, aber um auf den Punkt zu kommen, so um 2011 herum hat sich dann noch einmal eine Begriffsentwicklung, da hat es nochmal eine Begriffsentwicklung gegeben, damals ausgehend von den USA. Die haben dann mit dem Begriff der Präzisionsmedizin gearbeitet. Auch zum Teil bewusst, um nicht mehr personalisiert zu sagen, denn personalisierte Medizin wurde auch immer kritisiert, nicht wirklich individuell zu sein, sondern eben ein Gruppenbegriff zu sein, dass man alle über den einen Kamm schert, die bestimmte Merkmale haben. Und die Präzisionsmedizin ist dann die neueste Artikulationsform der personalisierten Medizin, wo man versucht, unterschiedlichste Datensätze zusammenzubringen und wirklich zu individualisieren. Mhm. Also da geht es dann um klinische, molekulare Datensätze, aber auch Datensätze über das Verhalten und so weiter. Das geht schon in Richtung digitalen Zwilling.
Okay. Und aktuell liest man ja immer wieder, dass künstliche Intelligenz und auch Big Data dem Thema, also der personalisierten Medizin oder auch der Präzisionsmedizin, einen neuen Boost geben. Kannst du das erklären? Also wo genau kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel und wie wird sie genutzt, um Behandlungsempfehlungen zu erstellen?
Viele Dinge können Menschen besser als Maschinen, das muss man auch mal festhalten. Mhm. Aber bestimmte Dinge können Maschinen besser als Menschen. Und das Zusammenführen und Analysieren großer Datenmengen, das können Maschinen besser. Natürlich braucht es dann trotzdem noch die menschliche Ärztin und den menschlichen Arzt, um die eigene Expertise und die eigene Erfahrung einzubringen. Also es braucht immer beides. Aber eben gerade im Bereich des digitalen Zwillings, wo man bestimmte Therapien simulieren kann in Silico, also am Computer oder auch an Hologrammen, wenn es um chirurgische Eingriffe zum Beispiel geht, da wird es dann wirklich schon sehr stark individualisiert. Mhm. Aber die künstliche Intelligenz spielt in fast allen Bereichen der Medizin heute eine Rolle. Mhm. Also in der unsichtbarsten Form, da redet fast niemand darüber, bereits in der Kommunikation, also auch in der Telemedizin, dass man auch über Video miteinander sprechen kann, dass man zum Teil sogar Operationen robotergesteuert durchführen kann in Weltregionen, wo vielleicht keine Chirurgin hinkommt oder eben keine ist. Da spielt künstliche Intelligenz eine Rolle. Ganz eine wichtige Rolle spielt künstliche Intelligenz auch in der Medikamentenentwicklung. Da geht es eben auch wieder um diese Situation, dass wir große Datenmengen haben, die einfach eine Maschine besser durchforsten kann als ein Mensch, um Komponenten zu identifizieren, die vielleicht vielversprechend sind für die Medikamentenentwicklung. Aber auch, also es gibt auch Initiativen, wo künstliche Intelligenz große Mengen an klinischen Daten durchforstet, um bestimmte Muster zu erkennen. Mhm. Zum Beispiel, welche Patientinnen und Patienten erholen sich nach einem bestimmten Eingriff besonders schnell oder besonders schlecht? Was haben die gemeinsam? Und dann kann man vielleicht sogar neue Einsichten finden. Man kann sagen, okay, die sind so und so behandelt worden. Wir wissen jetzt eigentlich nicht genau, warum das in einem kausalen Zusammenhang steht, aber wir könnten es uns ansehen. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die künstliche Intelligenz spielt wirklich von den banalsten Formen der Interaktion, also von der Kommunikation bis hin zu sehr komplexen Formen der medizinischen Praxis und auch der medizinischen Forschung, spielt sie überall eine Rolle.
Ja, okay. Du hast digitale Zwillinge erwähnt. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auch für die Hörer und Hörerinnen. Zu diesem Thema gibt es eine eigene Folge von den GesundheitsrebellInnen, wo ich mit einem Experten auf diesem Gebiet, mit Matthias Braun, eben über digitale Zwillinge gesprochen habe. Hört gerne rein. Wir machen weiter mit dem Thema Personalisierung und ich wollte da nochmal nachhaken. Also du weißt ja, unsere Community bei Kurvenkratzer besteht aus KrebspatientInnen und ihren Angehörigen. Gibt es aus der Onkologie vielleicht auch Anwendungsbeispiele wie zugeschnittene Krebstherapien zum Beispiel?
Also die Onkologie ist der Bereich, in der die Personalisierung am weitesten fortgeschritten ist, würde ich sagen. Mhm. Ein Beispiel, das fast alle kennen werden, ist die Brustkrebstherapie. Aber auch allgemeiner gesprochen hat es hier gerade auch in den letzten Jahren große Fortschritte gegeben, dass man auch Krebs und Tumore nicht mehr nur danach beurteilt, wo sie sind, sondern auch, dass man die molekularen Eigenschaften dieser Tumore besser beschreiben kann und dass man Therapieformen an diese molekulare, also nicht nur die DNA des Menschen, sondern insbesondere auch den Eigenschaften der Tumore anpassen kann. Das heißt, man kann hier Menschen Nebenwirkungen ersparen, man kann Leiden ersparen, weil ja jede Therapie auch natürlich eine Belastung ist für die Menschen. Und man kann dann wirklich mehr und mehr präzise auf genau diese Form des Krebses, die eine bestimmte Person hat, zugeschnitten therapieren. Mhm. Und auch, also auch in der Prävention gibt es hier durchaus Entwicklungen hin zu einer stärkeren Personalisierung in der Prävention. Mhm. Also es ist nicht nur die Therapie und die Diagnose, die stärker auf die Eigenschaften der individuellen Person zugeschnitten ist, sondern auch schon die Prävention.
Das klingt doch ganz hoffnungsvoll, oder?
Ist es absolut. Also die personalisierte Medizin ist gerade im Bereich der Krebstherapien, auch wenn man jetzt sich den Aspekt der Immuntherapien ansieht, die ja auch eine Form der personalisierten Medizin sind, also indem man das Immunsystem mobilisiert, hier den Krebs mitzubekämpfen. Die Krebsbehandlung ist ein Bereich, in der die personalisierte Medizin ganz besonders wichtig ist.
Okay. Du hast auch das Thema Forschung kurz angeschnitten vorhin schon. Da spielt ja die sogenannte generative KI eine immer wichtigere Rolle. Ich habe es mir so erklären lassen, dass dabei synthetische Patienten- und Patientinnen-Daten erstellt werden können für Forschungszwecke. Kannst du den Hörerinnen vielleicht erklären, was es damit auf sich hat?
Vielleicht einmal zur Begriffsklärung der generativen künstlichen Intelligenz. Das ist eine Form der künstlichen Intelligenz, die etwas produziert. Also die nicht nur sagt, dieser Behandlungsweg ist wahrscheinlich für die Patientin A effektiver als der andere Behandlungsweg, sondern generative künstliche Intelligenz ist eben eine Form der künstlichen Intelligenz, die Text, Bilder oder auch Daten produziert. Viele von uns kennen die generative künstliche Intelligenz in Form von ChatGPT zum Beispiel. Und in der Forschung ist es möglich, synthetische Daten eben auch zu produzieren, die wirkliche Patientinnen- oder Patientendaten simulieren. Es gibt unterschiedliche Gründe, das zu tun. Ein wichtiger Grund ist auch der Datenschutz, ja? Indem man dann mit Datensätzen forschen kann, ohne die Gefahr zu gehen, dass man jetzt hier wirkliche echte Patientinnen-Daten hat und Patientendaten hat, die man hier weitergibt und unter Umständen die Privatsphäre einzelner Personen verletzt. Aber zum Teil werden synthetische Daten auch hergestellt, um bessere und vollständigere Datensätze zu haben, als es insbesondere auch in der Klinik der Fall ist. Denn wann auch immer man Daten aus der Klinik verwendet, dann hat man eben Daten, die für die Klinik geschaffen wurden. Das sind keine Forschungsdatensätze, die der besonderen Qualitätskontrolle unterliegen. Insofern kann generative KI auch dabei helfen, qualitativ hochwertigere, vollständigere Datensätze zu schaffen, die dann wiederum in der Forschung verwendet werden. Das ist sehr, sehr eine sehr positive Entwicklung. Man muss sich aber hier, wie bei aller Verwendung von Datensätzen, auch immer wieder überlegen, also es gibt ja diesen Satz Fairness through Awareness, also man muss sich immer auch überlegen, wen repräsentiere ich jetzt hier nicht, wo sind unter Umständen systematische Verzerrungen in den Datensätzen.
Du beschäftigst dich ja auch oder sehr stark mit gesellschaftlichen und ethischen Aspekten der personalisierten Medizin. Und du hast sogar ein Buch darüber geschrieben, in dem du recherchiert hast, ob dieser Behandlungsansatz dazu beiträgt, Patienten und Patientinnen zu empowern oder eben nicht. Was hast du herausgefunden?
Naja, in dem Buch geht es jetzt, also der Titel lautet so, es geht im Es steht ein Fragezeichen im Titel und die Frage ist, inwiefern personalisierte Medizin Patientinnen und Patienten empowert. Aber das ist ja keine Frage, die man mit Ja oder Nein beantwortet, sondern es geht eher darum, wo gibt es Praktiken, die wirklich als positiv zu bewerten sind und wo gibt es Praktiken, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, wie man es umsetzt, um nicht unintendierte negative Konsequenzen für bestimmte Gruppen zu haben. Also das ist jetzt kein Buch, das die personalisierte Medizin an sich in Frage stellt, sondern die sich mit der die sich damit auseinandersetzt, was bedeutet es auch für Patientinnen, welche neuen Erwartungen kommen an Patientinnen, werden an Patientinnen herangetragen. Und eine dieser neuen Erwartungen in einer sehr datenintensiven Medizin ist, dass sie eben diese Daten dann auch liefern. Also das geht nicht nur darum, dass man sagt, man ist bereit, die Tumordaten zu teilen für die Forschung, sondern es geht auch darum, dass Menschen mehr tun, um ihr eigenes Leben auch mit Daten zu überwachen, um Aufzeichnungen zu führen, um Sensoren zu verwenden und so weiter und so weiter. Denn die Vision der Präzisionsmedizin, das ist mein Referenzpunkt in dem Buch, die Vision der Präzisionsmedizin ist ja doch eine relativ umfassende datenmäßige Überwachung von Menschen, die nicht nur kranke Menschen, sondern auch gesunde, also Daten von gesunden Menschen nimmt, um es vorhersagbar zu machen, wann jemand auch krank wird. Diese Vision ist jetzt im österreichischen Gesundheitssystem nicht umgesetzt. Es ist in keinem System umgesetzt. Aber bestimmte Entwicklungen, die wir sehen, gehen in diese Richtung. Das hat positive und das hat aber auch, ich würde jetzt nicht sagen negative Aspekte, aber Aspekte, die jetzt nicht alle erfreuen. Ja.
Okay. Was sind denn die größten Herausforderungen, auch die ethischen Herausforderungen, die diese Entwicklungen hin zu stärkerer Personalisierung, Präzision, Datenverwendung mit sich bringt? Und was erwartest du da auch, vielleicht auch von der Politik?
Also wenn man in Gesprächen von den ethischen Aspekten spricht, denken viele an den Datenschutz. Der ist in meinen Augen ein absolut lösbares Problem, ja, weil es gibt sehr gute technische und andere Protokolle, um mit Daten sorgfältig umzugehen. Es ist ja auch so, dass viele Menschen, wenn sie jetzt erkrankt sind schon, auf jeden Fall möchten, dass ihre Daten verwendet werden. Der Datenschutz ist dann nicht der Aspekt, über den sie sich die großen Sorgen machen, ne? Sondern um Datenschutz machen sich Menschen eher so systemische Sorgen. So, es geht dann nicht um Fragen, wird jetzt jemand meine Daten veruntreuen, sondern es geht für die meisten Menschen um Fragen wie, welche Gesellschaft werden wir dann? Werden wir zu einer Gesellschaft, in der bestimmte Firmen immer noch reicher werden und sich die Menschen vielleicht die Gesundheitsversorgung nicht mehr leisten können? Also um diese Fragen geht es eben. Und wenn wir... Mit wir meine ich jetzt auch meine Kollegin Maya Sabatello in Kolumbien und Sarah Green in Kopenhagen, mit denen ich sehr viel arbeite. Wenn wir uns mit so diesen ethischen Fragen beschäftigen, sind es meistens Gerechtigkeitsfragen. Es sind Fragen, wie man sicherstellen kann, auch dass die Früchte der Forschung der personalisierten Medizin allen zugutekommen können und nicht nur jenen Menschen, die privat dafür bezahlen können. Mhm. In Österreich ist das, also alle wissen, dass in Österreich, oder viele wissen und erfahren, dass auch in Österreich es Entwicklungen gibt im Bereich der Gesundheitsversorgung, die das System eher ungerechter machen. Aber in der Summe ist das österreichische System im internationalen Vergleich relativ inklusiv und gerecht. Das heißt, es sind weniger ausgeschlossen und es ist ja nicht so glücklicherweise, dass viele Menschen sich die Therapien, die sie brauchen, nicht leisten können. Also die Situation ist aber in anderen Ländern völlig anders. Also um ein Extrembeispiel zu nennen, die Personalisierung bringt mir jetzt in einem Krankenhaus, in einem ländlichen Krankenhaus in Uganda sehr wenig, auch wenn ich das Wissen habe, wie ich einen bestimmten Hirntumor therapiere, aber wenn ich ihn gar nicht diagnostizieren kann, weil es mir an den technischen Mitteln fehlt, dann bringt es natürlich nichts. Aber es gibt auch Fälle aus Europa, aus reichen Ländern, wo es massive Ungerechtigkeiten gibt, und da gilt es einfach, das mitzudenken, damit man diese Effekte verhindern kann.
Okay. Wir kommen langsam zum Schluss und da beamen wir uns in die Zukunft. Stell dir vor, wir sind im Jahr 2035 und personalisierte Behandlungen sind zum Standard im Gesundheitssystem geworden. Wie sieht diese Welt aus?
Also ich bin ja dann doch letzten Endes Politologin, und da lautet meine Antwort, das wird sehr stark von der Politik abhängen. Also von den politischen Kräften, die darüber entscheiden, wie sich unser Gesundheitssystem weiterentwickelt. Ich habe eine utopistische und eine, oder eine utopische und eine dystopische Version. Ich beginne mit der dystopischen. Ich hoffe, dass die nicht eintreten wird, natürlich. Die dystopische Version wäre, dass nachdem ja auch der menschliche Kontakt im Gesundheitssystem oft ein teurer Faktor ist, indem es auch Personalmangel gibt im Gesundheitssystem, das wäre eine eigene Folge wert natürlich, darüber zu sprechen, wäre meine dystopische Zukunftsvision, dass es sowas wie Boutique-Medizin gibt für die es sich leisten können. Also man, in den USA gibt es das ja schon, man zahlt sowas wie ein Abonnement mit einer Arztpraxis und dann bekommt man immer, wenn man gesundheitliche Probleme hat, bekommt man Zugang zur Ärztin, zum Arzt. Es wird dann datenintensiv, high-tech, aber auch mit menschlichem Kontakt, high-touch, wird das Problem besprochen, wird diagnostiziert und wenn nötig eine Therapie besprochen. Während alle anderen Menschen, die sich das nicht leisten können, in Fällen, die jetzt nicht lebensbedrohlich oder ganz ernst sind, mit digitalen Instrumenten abgespeist werden. Ja, das ist meine dystopische Version, dass man dann sagt, also es gibt ja auch schon in einigen Ländern die Situation, dass man ohne Pre-Screening, also ohne eine Vordiagnose über KI ja kaum mehr zur Arztpraxis kommt, zum öffentlichen Gesundheitssystem, oder dass man am Telefon eine KI-basierte Triage durchlaufen muss, um überhaupt noch mit einem Menschen sprechen zu können. Ja, außer man hat jetzt einen Notfall. Das wäre meine dystopische Version, also digitalisierte Medizin für die meisten Menschen, die jetzt keine lebensbedrohlichen Probleme haben, und die Boutique-Medizin für die, die es leisten können. Die utopische oder meine Wunsch-Variante wäre, also es gibt im Englischen diesen Ausdruck, put your money where your mouth is, also dass man das umsetzt, was man immer wieder sagt, auch im politischen, was man in der politischen Arena immer wieder hört, die Gesundheit ist so wichtig, die Gesundheit ist das höchste Gut, dann muss sie uns aber auch was kosten. Also ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der wirklich das Wohlbefinden von Menschen und ihre Gesundheit geschützt wird. Und Gesundheitspolitik ist ja nicht nur im Gesundheitssystem. Das beginnt bei der Bildungspolitik, bei der Wohnungspolitik, Zugang zu stabilem Wohnraum. Das sind alles Bereiche, in denen man die Menschen schon einmal gesünder machen oder gesünder halten kann. Und dann braucht es natürlich ein gerechtes, gut finanziertes, qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem, in dem die Menschen auch arbeiten können und wollen und nicht mit Burnout oder aus anderen Gründen so schnell ausscheiden wollen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen oder weil es aus anderen Gründen nicht attraktiv ist. Also es muss uns etwas wert sein. Und ich glaube, dass das in Österreich möglich ist, dieses Wunschszenario zu erreichen, weil wir ja eine Situation haben, die im Vergleich zu anderen Ländern wirklich relativ gut ist. Wir sollten das nicht abbauen, sondern wir sollten es weiter verbessern.
Barbara, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung, Florian.
Liebe Hörerin und lieber Hörer, ein großes Danke an dich für das Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch mit Barbara Preinsack mitnehmen. In den Shownotes findest du noch ein paar interessante Links zu ihrer Arbeit und Biografie. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns doch einfach. Du findest unsere Kontaktdaten ebenfalls in den Shownotes. Dies war die letzte Folge dieser Staffel von GesundheitsrebellInnen. Falls du erst jetzt eingestiegen bist, hör dir gern auch die anderen Folgen an. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. GesundheitsrebellInnen wird produziert vom Kurvenkratzer Magazin mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien. Ein großes Danke an Alexander Rauscher von Apehouse Studios, der die Postproduktion macht. Das Cover Artwork stammt aus der Feder von Lena Kalinka. Veröffentlichungsmanagement Lena Horvath. Besuche gern unsere Website, um die Arbeit von Kurvenkratzer besser kennenzulernen. Wir schreiben über den Lebensumstand Krebs, weil er ein Thema ist und kein Tabu. Wie wir das machen, siehst du unter kurvenkratzer.com. Alles Liebe und bleib gesund!